Ja, da haben doch ganz schön viele Menschen momentan Weltuntergangsstimmung. Man liest in der Apokalypse, man überlegt sich, welcher Reiter jetzt gerade in die Zeit passt, welche apokalyptische Schale gerade ausgegossen wird. Da sind ganz schön viele Grautöne, auch im November. Viele Lieder werden in Moll gesungen. Viele haben im Moment Angst, Depressionen und machen sich Sorgen. Und in diese Situation hinein wollen wir Gottes Wort hineinsprechen, wollen wir das auch glauben, wollen wir das für uns in Anspruch nehmen, dass es auch andere Menschen gab, die das schon mal durchgemacht haben, die einen Weg gefunden haben zu Gott. Und darum sind wir gerade in dieser Predigtreihe, die da heißt Licht im Dunkeln, Hoffnung im Leid, in Angst, in Depressionen. Und ich möchte noch beten. Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du einfach in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade sind, dass du ja einfach jetzt hineinsprichst, dass du uns hilfst, Atem zu holen mit unserer Seele, durch das, was du uns anbietest in den Psalmen, was du uns anbietest an Worten, die unser Herz öffnen können, wo wir Beziehungen leben können, zu dir, aber auch zueinander. Darum bitte ich dich, dass du das jetzt schenkst, dass das passiert bei den Menschen, die jetzt an den Monitoren sind, die an den CD-Geräten in der kommenden Woche sind. Ich bitte dich einfach, dass du jetzt sprichst durch dein Wort. Amen. Ja, wie kann die Seele wieder heller werden? Wie kann es wieder besser werden? Ich weiß vielleicht gar nicht, wie ich mich im Moment wie ich meine Gefühle in Worte ausdrücke. Ich fühle mich einfach bedrückt vielleicht. Und wie ich schon angedeutet habe, die Psalmen geben uns Atemhilfe. Das ist das, was schon Tausende von Jahren Menschen geholfen hat, sich an diese Worte gewissermaßen festzuklammern und zu sagen, ja, das haben die auch erlebt. Und ich mache diese Worte zu meinen Worten. Ich spreche sie aus und ich merke, wie sich mein Herz öffnet, wie sich etwas in mir verändert, auch an Beziehung zu Gott. Ich kann mir diese Worte zu eigen machen. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht komisch, sowas denkt man ja dann manchmal, wenn man im Loch steckt, dass man denkt, alle anderen um mich herum, die erleben das gar nicht. Gut, in der jetzigen aktuellen Zeit ist es sicherlich so, dass man merkt, viele Menschen machen sich gerade Sorgen, viele Menschen haben Angst. Aber sonst ist es ja eben so, dass wir uns dann auch an diesen Dingen festmachen können, an den Erfahrungen anderer Menschen, die sie mit Gott gehabt haben. Sie haben die Psalme genommen und darum orientieren wir uns in dieser Predigtreihe auch an dem Psalm. Und heute das Thema Hoffnung in Angst. Wir werden uns gleich Psalm 27 anschauen, aber vorweg noch einige Gedanken zu diesem Thema. Ich habe mal dieses Bild ausgewählt, das erinnert an Edvard Munch, diesen Künstler, der dieses bekannte Bild, der Schrei. Und in diesem Bild, das, was ihr euch mal vielleicht im Internet anschauen könnt, was ihr mal googeln könnt, der Schrei, da verarbeitet der Künstler eine eigene Angstattacke, die er nachts hatte, als er am Abend spazieren ging und er meinte, einen Schrei in der Natur zu hören. Ich habe einen Schrei gehört, der durch die Natur ging. Und man könnte sagen, ja, das passt auch zu dem, was uns die Heilige Schrift sagt, nämlich, dass die ganze Schöpfung seufzt, die ganze Schöpfung klagt, die Erde erwärmt sich, die Weltbevölkerung steigt an und die aktuelle Corona-Krise ist ja nur eine Spitze von all diesen Krisen-Hotspots auf dieser Erde. Das sind alles angstmachende Faktoren. Angst hat eben auch viele Gesichter. Auf der einen Seite kann Angst gesund sein. Sie kann uns schützen vor gefährlichen Situationen. Das ist also diese reale Angst. Oder auch die Gewissensangst. Wenn ich zum Beispiel Angst davor habe, in einen Laden zu gehen, vor der Versuchung, dort etwas zu klauen, dann ist es eine gute Angst. Dass ich weiß, wenn ich hier jetzt etwas klaue, dann ist das nicht gut. Es gibt aber auch ungesunde Angst. Angst, wo die Reaktion der Situation nicht mehr angemessen ist. Zum Beispiel habe ich das mal erlebt. Ich habe morgens stille Zeit gemacht mit meiner Frau zusammen. Und auf einmal war eine richtig fette große Spinne da. Schon Gott sei Dank viele Jahre her. Wir sind beide aus dem Bett gesprungen. Vor Angst. Eigentlich nicht angemessen, weil diese kleine Spinne konnte uns nichts. Letzten Endes musste ich sie dann beseitigen und im Laufe der letzten Jahre hat sich meine Angstphobie auch deutlich verändert. Ich gehe da jetzt besser mit um als vor vielen Jahren. Angstreaktion kann viel länger dauern als der Auslöser. Also wenn man noch wochenlang Angst hat, dann ist es schlecht. Oder die betroffene Person hat keine Möglichkeit mehr, das zu verhindern oder das irgendwie zu bewältigen. Es kommt zu massiven Beeinträchtigungen der Lebensqualität. Der ganze Körper fährt hoch. Das vegetative Nervensystem kommt in Wallung. Hier ist Gefahr, Gefahr. Ich muss etwas tun, ich muss kämpfen oder fliehen oder wie auch immer. Und wenn ein Säbelzahntiger vor dir steht oder ein Löwe oder ein Bär, ist es super. Dann brauchst du deine Verdauung gerade nicht so viel, sondern es ist wichtig, dass dein Herz gut funktioniert, deine Muskeln gut funktionieren. Aber wenn du das in einer Woche später immer noch hast, dann ist dein Körper permanent auf einem Anspannungslevel, der nicht gesund ist. Angst kann dann sogar dazu führen, dass das Leben entgleitet, dass du isoliert bist, dass dein Leben zerstört wird. Solche Mächte können Angst entwickeln. Die Psychotherapeuten haben gesagt, 60% all ihrer Klientel hat Angstprobleme. 60%. Und eine ganze Branche lebt davon, nämlich die Versicherungsbranche. Die lebt davon, dass wir Angst haben. Man kann sich gegen alles Mögliche versichern. Dass die Katze Masern kriegt, dass das Auto kaputt geht, dass das Haus kaputt geht. Du kannst gegen alles dich versichern. Unfassbar. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard, der im vorletzten Jahrhundert gelebt hat, der hatte auch viel mit Angst zu tun. Und Depressionen hatte er. Er ist nachts am Arbeiten gewesen, dann hatte er immer das Gefühl, er kann schreiben und das hat ihn dann tagsüber wieder auf den Straßen von Kopenhagen rumgestreunert. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Begriff der Angst. Der Ausgangspunkt menschlicher Angst ist nach seinem Verständnis im Sündenfall. Und da docke ich an bei dem, was ich vorletztes Mal schon gesagt habe. Das Leid, Depression, Krankheit, das hat etwas damit zu tun, dass diese Welt aus den Fugen geraten ist. Gott hat sich das nicht am Anfang so gedacht. Und das hat Kierkegaard dann auch so beschrieben. Er unterscheidet die Furcht, die einen Gegenstand hat, also spezielle Phobien zum Beispiel, was ich schon sagte, die Phobie vor Spinnen oder auch die Platzangst oder die Flugangst und dann die Angst, die gegenstandslos ist. Also wo man nicht etwas hat, sondern man hat einfach Angst. Die Angst sitzt einem im Nacken, man kann die nicht ins Gesicht schauen. Also das unterscheidet er, die Furcht und die Angst. Und deshalb lade ich euch ein jetzt, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen und uns andocken an David, der auch reale Ängste hatte, wo er Angst hatte und wie er damit umgegangen ist. Wir lesen mal zusammen Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich doch dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines erbitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich opfern in meinem Zelt mit Jubel. Ich will singen und loben und sagen dem Herrn, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich, Herr, dein Angesicht. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab. Du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um deiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Soweit dieser Psalm. Zunächst einmal, dieser Psalm, man kann ihn eigentlich in zwei Teile aufteilen. Auf der einen Seite die ersten Verse, wo man sagen kann, da hat David die Angst schon überwunden. Wo er im Hier und Jetzt ist und schaut zurück und sagt, ich habe es geschafft, ich habe diese Angst überwunden. Und man könnte sich fragen, ja, wie hast du es denn geschafft, David, dass du gelassen geblieben bist, als die Übeltäter auf dich zugekommen sind oder als ein Kriegsheer sich gegen dich aufgemacht hat und in Stellung gebracht hat, um dein Leben zu bedrohen. Und der zweite Teil ist gewissermaßen das Gestern, als die Angst da war, als ich Angst hatte. Und das ist quasi die Antwort auf die Frage, wo David denn die Frage beantwortet, die wir vielleicht haben. Oder er sagt, ich kenne das. Ich habe auch Angst gehabt und ich habe mich dieser Situation gestellt, als ich in einer bedrohlichen Situation war. Mein Herz erinnert dich, sagt er da ganz, in Vers 8. Mein Herz erinnert dich, Gott. Gott, du hast gesagt, wenn die Angst kommt im Gestern, dann sucht mein Angesicht. Darum suche ich Herr dein Angesicht, hat David gesagt. Gott, ich halte mich an deinen Plan. Hier sind Übeltäter und hier sind Kriegsheere vor mir. Da bekomme ich Angst. Gott, du hast gesagt, ich soll zu deinem Angesicht kommen. Und das ist ein Wort, was unmittelbare Nähe ausdrückt zu einer Person oder einer Sache, die im übertragenen Sinn auch als Gesicht verstanden wird. Komm vor mein Gesicht. Komm also nicht vor mein Bein, sagt Gott. Komm nicht vor meinen Bauch oder vor meine Brust. Wir sagen ja manchmal, wir nehmen uns jemanden vor die Brust. Gott sagt, komm mir ganz nahe, du siehst nur noch mich, mein Gesicht. Wenn ich dir sage, komm vor mein Angesicht, komm vor mein Gesicht, zum Beispiel nach einem Gottesdienst, das wird ja irgendwann hoffentlich wieder mal möglich sein, dass wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen können, dann schaust du mir ins Gesicht. Dann kannst du vielleicht wissen, ob ich einen Abend vorher Knoblauch gegessen habe. Du kannst merken, okay, der Junge hat sich die Zähne nicht geputzt. Das heißt, du bist ganz dicht dran. Jetzt kannst du das von der Ferne nicht sehen, hoffe ich mal. Aber ich habe mir die Zähne geputzt und auch kein Knoblauch gegessen, aber das riecht man ja auch nicht. Also das ist das, was David sagt. Wenn die Angst kommt, kommst du ganz in die Nähe Gottes, wo du nur noch sein Gesicht siehst, wo du nicht mehr irgendwelche Schemen siehst, sondern nur noch Gottes liebendes Angesicht schaust. Und dann kannst du dich dieser Situation stellen. Das ist das Bild, was David benutzt. David sagt nicht, Simsalabim, der Herr hat all die Ängste beiseite gebracht. Gott hat nicht einfach alles so entzaubert und aufgelöst. Die Bedrohung ist weiterhin da. Da sind Übeltäter, da ist ein Kriegsheer. Alles da. Und David benutzt dann am Anfang drei ganz starke Bilder. Mein Licht, das passt doch zum Dunkeln, wenn die Angst nach dir packt. Gott, du bist mein Licht. Dann sagst du, du bist mein Heil, also meine Rettung. Gott hat sich aufgemacht, mich zu retten. Und das dritte ist, du bist meines Lebenskraft. In der wörtlichen Übersetzung kann man sagen, es ist einen Zufluchtsort, wenn man sich das so vorstellt, ein Hügel in der Landschaft und obendrauf ist eine Burg. Ich kann also hinrennen zu diesem Zufluchtsort, ich kann hinrennen zu dieser Burg und kann dort Rettung finden vor den Feinden, die hinter mir her sind. Das ist das, was dann mir Halt gibt. Und er nennt dann hier auch drei reale Gefahren. In der Luther-Übersetzung wird das immer dann deutlich da, wo es dieses Wenn steht. Wenn die Übeltäter an mich wollen. Wenn ein Heer sich wieder mich lagert, wenn sich ein Krieg wieder mich erhebt, das sind also ganz reale Situationen, vor denen man auch Angst kriegen könnte und sollte. Und eine ganz heftige Herausforderung nennt er in Vers 10. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Ein schreckliches Bild. Eltern, die ihr Kind verlassen. Wenn Eltern ihre Kinder verlassen, ist es in der Regel ganz große Not. Das passiert da, wo Eltern nicht mehr wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Das ist da, wo Eltern vielleicht sehr schwer erkrankt sind, dass sie sich schweren Herzens losreißen von ihrem Kind und zum Beispiel das Kind in eine Klappe legen, in eine Kinderklappe und das dort dann zur Adoption freigeben. Das machen Eltern normalerweise nicht. Das ist eine große Bedrohung. Das ist real. Davor kriegt man Angst, auch als Kind, dass die Eltern auf einmal nicht mehr da sind. Und wenn man sich so die Ratgeberbücher anschaut, die so landläufig verkauft werden, wie man dann die Angst überwindet, dann heißt es ja häufig so, ja, man muss sich nicht so viel Sorgen machen. Das meiste kommt der Sorgen und Ängste, die man hat, die treffen sowieso nicht zu. Über 90%, 95% der Sorgen, die wir uns machen, sind völlig umsonst. Guter Rat. Wir bemühen also die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Situation eintrifft, ist sehr gering. 95% eher, dass es nicht passiert. Aber irgendwann kommt das große Aber. Es gibt ja noch die Möglichkeit. Einige Menschen brauchen ja diese Angst, dass man so Nervenkitzel hat. Gehört ja zu Menschen mit dazu. Einige schauen sich Horrorfilme an. Einige gehen auf sozial akzeptable Attraktionen, um sich einen Nervenkitzel zu holen, meinetwegen eine Achterbahn oder in ein Riesenrad oder wie auch immer. Wieder andere wählen sozial geächtete Attraktionen wie illegale Autorennen oder Ladendiebstahl oder was weiß ich was. Aber irgendwann kommt es, dass es einem wirklich die Angst packt. Man kommt nicht dran vorbei. Irgendwann sind auch die restlichen 5% mal dran im Leben. Es ist unausweichlich. Spätestens dann, wenn man merkt, ich werde älter. Ich kann nicht mehr einfach irgendwas machen. Ich bin jetzt Anfang 40. Ich kann nicht mehr einfach nochmal neu. Ich bin Vater, ich kann nicht mehr einfach nochmal alles neu machen und mir neu überlegen. Die Möglichkeiten werden geringer. Wenn man das Abitur macht, wenn man fertig ist mit der Schule, dann denkt man, die ganze Welt steht mir offen. Und irgendwann merkt man, es wird auch wieder enger. Die Möglichkeiten grenzen sich ein. Irgendwann funktioniert vielleicht der Körper nicht mehr so gut. Und irgendwann merkt man, es ist etwas, eine Situation, die mir vielleicht Angst macht, dass mein Leben existenziell bedroht ist. Und der Tod trifft jeden Menschen. David macht das hier ganz anders. Er hat sich auf dem Schirm gehabt, sein Vater hat ihn gar nicht gerufen, als es darum ging zu schauen, wer von den Söhnen denn der nächste König sein könnte. Vernachlässigt würden vielleicht einige Pädagogen heutzutage richtig konstatieren. Also David ist vielleicht vernachlässigt worden, aber seine Eltern haben ihn nicht verlassen. Ich meine gut, dass man so einen jungen Knecht dann mit den Schafen alleine gegen Bären und Löwen kämpfen lässt, wie gesagt, vernachlässigt lassen wir gelten. Ob diese Deutung historisch und theologisch haltbar ist, will ich jetzt gar nicht hier diskutieren. Aber es geht darum, dass David etwas vor Augen malt. Sogar Vater und Mutter könnten mich verlassen. Und das ist im Orient die wichtigste Identifikation. Nicht das, was ich habe, nicht das, wo ich herkomme, sondern meine Familie. Wenn mein Vater und meine Mutter fehlen, dann habe ich keine Identifikation mehr. Wer bin ich denn dann noch? Alle Situationen, die wirklich Angst machen können. Und auch Jesus nimmt das nicht raus aus dieser Welt. Er sagt zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst. Alles reale Ängste. Und dann dieser Schlüsselvers in Vers 4, 27 Vers 4. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könnte mein Leben lang. Zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Das ist das Mittel, was David gewählt hat. Da stellt man sich die Frage, wie jetzt bitte? Was hat das denn damit zu tun? Es ist klar, es muss doch klar sein, dass David nicht den Tempel in Jerusalem gemeint hat, weil den gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Den hat erst sein Sohn Salomo gebaut. Und nur die Leviten, also die Priester, durften überhaupt ins Allerheiligste hineinkommen. Es ist also nicht ein Haus aus Holz und Stein gemeint. Tatsächlich ist es ja so, dass der Tempel ein Abbild ist für das, was im Geist da ist, Realität ist. Jesus sagt das später zu einer Frau in Johannes 4, glaub mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Und später sagt er dann, die wahren Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also das, was im Tempel passiert, ist Abbild für das, was zwischen Gott und Menschen eigentlich stattfindet. Dass diese ganzen Tempelrituale, Opfer und so weiter, ist nur eine Brille für die geistliche Wirklichkeit. Damit man das begreifen kann, damit man das verstehen kann, was passiert da zwischen Gott und Mensch. Gewissermaßen ein Nachtsichtgerät. Wenn man nachts rausgeht, dann sieht alles grau aus. Wenn ich aber ein Nachtsichtgerät habe, dann kann ich sehen, was da draußen passiert. Ich habe eine neue Möglichkeit. Und das ist, wie das im Tempel passiert ist. Ich bekam einen Blick in die unsichtbare Realität, das, was zwischen Gott und zwischen Menschen passiert. Dort wurden ständig Tiere geopfert. Und sie sind Zeichen für Gottes Gerechtigkeit und für seine Heiligkeit. Hier ist also ein Gott, der fordert, dass Sünde einen Preis kostet, dass für Sünde ein Preis bezahlt werden muss. Ein Gott, der nicht einfach über das Böse hinwegschaut, so nach dem Motto, Schwamm drüber, ist ja gar nicht so schlimm. Hier ist ein Gott, der mit dem Bösen in dieser Welt umgeht, der, und das ist eine frohe Botschaft für alle Opfer von Gewalt und Ungerechtigkeit. Ich habe diese Woche ein Interview gelesen, was in der Tagesschau auch dort live ausgestrahlt wurde, ich habe das aber gelesen, von Benjamin Ferencz. Ferencz ist vermutlich die richtige Ausdrucksweise. Das ist der letzte lebende Chefankläger von den Nürnberger Prozessen gewesen. Er hat gesagt, wir konnten nicht alle anklagen. Das hätten wir nicht geschafft. Ich würde als 100-Jähriger heute noch in Nürnberg sitzen und alle Täter im Zweiten Weltkrieg anklagen und verklagen. Wir konnten nur einige rausnehmen. Und die haben wir angeklagt. Bei Gott wird das anders sein. Gott wird Rechenschaft ziehen. Jeden wird er zur Rechenschaft ziehen. Wir haben also einen guten und einen gerechten Gott, einen heiligen Gott. Und auf der anderen Seite zeigen die Opfer auch, dass Gott barmherzig ist und dass Gott gnädig ist. Und da haben wir auf der einen Seite einen heiligen Gott, der aber auch mit meinen und deinen Fehlern zurechtkommen will und der dort eine Beziehung herstellen kann. Der mich trotz meines Versagens annimmt, der mir vergibt, der einen Neuanfang ermöglicht. Das ist das, was das Volk der Juden jedes Jahr am Yom Kippur feiert. Wir dürfen wieder Gott neu in eine Beziehung hineintreten. Und wie viel mehr können wir Gottes Wesen in Jesus Christus erkennen? Jesus ist der Tempel, auf den wir schauen können. Jesus hat es selber von sich gesagt in Johannes 2, als er den Tempel gereinigt hat, als er dort durchgegangen ist und dann gefragt hat, in welcher Autorität tust du das? Und Jesus hat gesagt, diesen Tempel hier könnt ihr abreißen und in 3 Tagen baue ich ihn neu auf. Und dann heißt es dort in Vers 21, Johannes 2, 21, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Also Jesus ist der Tempel. Das, was an ihm passiert, was an seinem Leib passiert, ist Abbild für die geistliche Wirklichkeit. Und das ist also das, was David tut. Er schaut auf diese Wirklichkeit, auf diese geistliche Wirklichkeit. Wie können wir das praktisch tun? Es ist ja klar, dass wir nicht in Häuser gehen müssen, sondern dass wir uns diese Dinge vor Augen führen. Das, was im Tempel passiert ist, das, was an Christus passiert ist, Jesus Christus, dass wir auf ihn schauen, auf das, was er gesagt, was er getan hat. Wie kann das praktisch werden? Sag nicht, dass Gott schweigt, wenn die Bibel zu ist, hat ein Kollege gesagt. Also es bedeutet, wir nehmen uns Gottes Wort. Wir nehmen uns das, was die Bibel über Jesus berichtet und lassen uns das nahe kommen. Wir fragen uns nicht aus der Distanz, was wird da irgendwie exegetisch und bla 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 erregelt und macht, sondern wir lassen es an uns herankommen. Wir fragen uns, was sagt Jesus über sich? Was sagt Jesus über mich? Was sagt Jesus, wie er mich liebt? Wie er mir vergeben kann? Was sagt Jesus mir zu? Und das bedeutet, nahe zu kommen, Gott nahe zu kommen, das zu meditieren, zu kauen, in mich aufzunehmen. Mich von dieser Wahrheit berühren zu lassen, anstatt das, was mir an Angst aus dieser Welt entgegenkommt, immer wieder vor Augen zu holen und zu greifen. Ach ja, da gibt es eine große Gefahr. Ach ja, da gibt es Corona. Ach ja, da gibt es Krankheit. Ach ja, da gibt es Tod. Ja, alles da. Ich hole mir den Christus vor die Augen. Ich hole mir Jesus im Geist vor die Augen und ich bin vor ihm und bete ihn an und ich merke, wie mein Inneres ruhig wird, indem ich anschaue, hinschaue, wie es der Hebräerbrief sagt, auf den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Das bedeutet, mein Leben, meine ganze Existenz im Leben, im Diesseits, aber auch im Sterben ist in seiner Hand. Das bedeutet es, was er hier beschreibt in Vers 4. Ich schaue auf den Tempel, ich schaue auf diesen Gottesdienst. Gott, und das darfst du mich nicht nehmen. Du musst mir das in all dieser Not, musst du mich das schauen lassen, dein Angesicht schauen lassen. Du musst mich vor dir sein lassen, Gott, sonst schaffe ich das nicht. Das muss in Fleisch und Blut übergehen. Wenn du etwas anschaust, dann nimmst du es in deine Vorstellung auf, in deine Gedanken auf. Das ist das Ding, was du unbedingt willst. Wir als Eltern erleben das jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit immer wieder neu. Wenn Kinder Wünsche haben, was sie sich zum Weihnachten wünschen. Das ist so präsent. Jeden Tag hören wir das. Welche Puppe, welcher Computer, welches Auto, welches Fahrrad. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich mir ein Doppelkassettendeck, gewünscht. Also mit 2 Kassetten drin, wo man die eine, die das übertragen konnte. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, an Heiligabend damals, 1988, wenn ich diesen Kassettenrekorder kriege, dann brauche ich nie wieder was. Ich bin so glücklich, wenn ich das Ding endlich habe. Jetzt, viele Jahre später, denke ich so, ja, es gab noch einige Dinge, über die ich mich später noch gefreut habe. Und Kassetten benutze ich tatsächlich auch nicht mehr. Ich bin ja immer ein bisschen hinterher. Aber ich habe zum Beispiel noch CDs. Auch schon wieder veraltet. Aber was ich damit sagen will ist, ja, also die Wünsche, die nehmen wir uns in den Gedanken auf. Wir haben sie immer präsent. Und später ist es dann auch so, dann kann das deine Karriere sein, an die du denkst. Dann kann das dein Traumhaus sein oder die Traumfrau oder der Traummann, wenn du den endlich hast. Und wenn du mit dem oder ihr zu glücklich zusammenleben willst, dann hast du das im Geist immer vor Augen. Es ist das eine Ding, was wir unbedingt brauchen. Und Angst macht uns deutlich häufig, dass wir das verlieren könnten. Meine Gesundheit. Ja, die Angst ist wie der Rauch bei einem Feuer. Es bringt mich dahin, was das etwas ist, was das Allerwichtigste in meinem Leben ist. Rauch macht es deutlich, dass da Feuer ist. Und wenn man der Rauchquelle zum Feuer folgt, dann merkt man, was eigentlich das eine Ding ist. Und so ist es bei der Angst auch. Angst ist ein Gefühl, die mich hinbringt zu diesem einen Punkt, was in meinem Leben wirklich wichtig ist. Das kann dieses eine Ding sein. Das kann das Haus sein, die Karriere sein oder das, was ich war. Dass ich ja nicht krank werde, dass ich ja gesund bleibe. Das macht dir deutlich, was wirklich wichtig ist. Und es ist auch nicht unwichtig, aber es darf nicht das eine wichtigste Ding in deinem Leben werden. Und wenn Gott das wichtigste, größte Ding in deinem Leben ist, dann brauchst du keine Angst zu haben oder die Angst wird zumindest kleiner. Man kann dann handlungsfähig bleiben. Zum Beispiel auch die größte Angst zu sterben. Und da möchte ich euch in eine Geschichte mit hineinnehmen von einem Soldaten, der in den 90er Jahren in Mogadischu in einem Kampf war. Sein Name ist Jeff Strucker. Er war ein Army Ranger und Major der US Army und er war in eine Kampfhandlung verwickelt, wo 2 Black Hawk Kampfhubschrauber abgestürzt sind. Er war 24 Jahre alt. Und er fuhr dort aus ein Humvee, so ein Truck, und hat einen verletzten Kameraden noch gerade so mit in dieses Camp zurückgebracht. Einer seiner Freunde ist dort eben, wie gesagt, im Auto auch verstorben. Er kam dann zurück und er hat mitgekriegt über Funk, dass dort heftigste Kampfhandlungen sind, Soldaten, Kollegen, Kameraden sterben. Und er wurde dann von seinem Vorgesetzten dazu verdonnert, du musst zurück, du musst die Verletzten holen, du musst dich kümmern. Und er sitzt dort mit dieser Angst konfrontiert. Wenn ich da wieder hineingehe, wenn ich in diese Kampfhandlung noch wieder zurück muss, dann werde ich wahrscheinlich sterben, ich werde das nicht überleben. Und er hatte so eine panische Angst und er beschreibt dann, wie er angefangen hat zu beten und wie er anfing, Gott anzufühlen. Gott, ich lasse diesen Kelch an mir vorübergehen. Wie auf einmal dieser Gedanke in seinen Geist kam, Gott bestimmt mein Leben, nicht meine Feinde. Kein Feind kann das. Entweder wird Gott mich nach Hause bringen, zu meiner Familie, oder ich werde sterben und bei ihm oben zu Hause sein, zu Hause ankommen. Ich werde so oder so nach Hause kommen. Und er ist dann noch mehrfach hin und her gefahren in die Stadt, hat immer wieder Kameraden aus dieser Situation rausgeholt. Das ist sicherlich ein extremes Beispiel. Aber die Angst vor dem Tod ist, glaube ich, meiner Sicht oder nach meiner Vermutung, meiner Hypothese, eine der stärksten Ängste, die uns packen kann. Und wenn wir mit dieser Gewissheit in die Zukunft gehen können, wir sind im Leben und im Sterben in Gottes Hand. Darauf kommt es an. Ich möchte also mein Leben nicht in Angst verbringen. Es gibt Dinge, die mir Angst machen, ja, aber es soll nicht mein Leben bestimmen. Ich möchte mich eingraben in das Angesicht Gottes. Und ich möchte darauf vertrauen, dass ich im Leben und im Sterben in seiner Hand bin. Und dass ich durch nichts von ihm getrennt werden kann. Wenn wir an Paulus schauen, wie er im Römerbrief das so schön entfaltet. Was soll mich noch von der Liebe Gottes trennen? Und er zählt dann Dinge auf, furchtbare Dinge, Dämonen und Angst und Krankheit und alles Mögliche. Nichts kann mich mehr von Gottes Liebe trennen. da ist diese Gewissheit, die der angstmachenden Situation nicht aus dem Weg geht, die die Realität nicht leugnet. Und das liebe ich so im Glauben, dass da nicht irgendetwas schön geredet wird, sondern dass da wirklich Realitätsbezug ist. Aber dass es noch etwas mehr gibt. Etwas, was mich existenziell ergreift, was mir die Kraft gibt, hier und jetzt dran zu bleiben, durchzuhalten und Mut zu behalten und Hoffnung zu behalten. Dass das hier nicht das Letzte ist, sondern immer noch das Vorletzte, weil Jesus das letzte Wort hat. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Wir werden jetzt noch ein Gebet singen zusammen. Und ich möchte vorab noch beten. Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir wie David im Geist in den Tempel kommen können und schauen können auf das, was dort passiert. Und du bist eine viel deutlichere Offenbarung von dem, was in der geistlichen Welt passiert. Dein Leben, dein Sterben und deine Auferstehung. Wir können auf dich schauen, Jesus. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und es gibt viele Dinge um uns herum, die uns Angst machen. Es gibt Dinge, die bedrohlich sind. Unser Leben ist nicht sicher in dieser Welt. Du hast selbst gesagt, Jesus, dass wir in einer Welt leben, in der wir Angst haben. Und so danke ich dir dafür, dass wir in dieser Angst nicht alleine sind, sondern dass wir uns festmachen dürfen in dir. Weil du bist gestorben, auferstanden von den Toten, du lebst. Und wir dürfen glauben an dich, dass das, was an dir passiert ist, auch uns existenziell ergreift und mit hineinnimmt in dein Leben, in dein Sterben und deine Auferstehung. Dass auch wir diese Auferstehungskraft schon in uns haben. Dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir nicht hier alles erreichen müssen, alles schaffen müssen, sondern dass wir uns festmachen können bei dir, dem ewigen Gott. Ich bitte dich, Jesus, von ganzem Herzen für die Welt, die um uns herum ist, für die Menschen, die wir lieb haben, wo so viele Menschen im Moment gerade in Angst leben, in Depressionen und in Leid. Und wo wir das vielleicht selber auch erleben. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns Gnade gibst, dass wir uns mit aller Kraft auf dich werfen, uns in dein Angesicht hineinpressen, dass wir nur noch dich sehen, Jesus. Und dass wir darauf vertrauen, dass du mit dieser Situation, die uns gerade umgibt, zu einem guten Ziel kommst. Wir bitten dich für unsere Welt, die sich danach sehnt, nach Erlösung. Wir bitten dich, dass du Lösungen schenkst, da wo jetzt Lösungen gebraucht werden. Wir bitten dich für die politischen verantwortlichen Menschen, für die Menschen in der Verwaltung und bei uns im Gesundheitssystem. Wir bitten dich, Jesus, dass du Lösungen schenkst und dass du all die Menschen, die dort arbeiten und sich wirklich investieren, dass du sie segnest und dass du Lösungen schenkst auch für die Corona-Krise, Jesus. Wir bitten dich, dass du Lösungen schenkst, da wo die Klimakrise unsere ganze Welt bedroht. Wir bitten dich, Jesus, dass du dort Lösungen schenkst, dass du uns Hoffnung gibst, dass du uns kleine und große Antworten gibst auf die Probleme, die da sind. Dass wir nicht tatenlos einfach zuschauen, sondern dass wir uns mit hineinnehmen lassen in deine Bewegung, Jesus. Du hast gesagt, du wirst dein Reich auf diese Erde ausbreiten und das bedeutet, dass diese Welt wieder in diese Schöpfung wieder in Frieden lebt mit dir. Und darum bitten wir dich, in dem Namen Jesus. Amen.